Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Klaus Morgenstern, ich bin Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Das Jahr 2024 hat begonnen, die Weihnachtstage sind vorüber, damit vielleicht auch die Zeit, wo man in Ruhe mal sich Gedanken machen konnte, so ein bisschen über das Leben und auch über das kommende Jahr. Wir haben uns im vergangenen Jahr im August gemeinsam mit einem Experten Gedanken darüber gemacht, wie man auf einem guten Weg vom Erwerbsleben in die Rente gelangt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die möchte ich mir mit Ihnen heute nochmal gemeinsam anhören.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Gasch.
Ja, schönen guten Morgen aus Bremen nach Berlin. Ich freue mich, dass wir uns heute hier so treffen.
Seien Sie willkommen im Podcast Rente gut, alles gut. Zu Beginn würde ich Sie gern ein wenig vorstellen, damit unsere Hörer wissen, wer Sie sind. Sie sind Diplom-Verwaltungswirt, Berater und Fachautor für Rentenrecht und Altersvorsorge, arbeiten seit 1985 bei der gesetzlichen Rentenversicherung und sind außerdem in Bremen beim Gericht als Rentenberater zugelassen. Davon gibt es ja auch nicht so viele in Deutschland. Und Sie haben mehrere Bücher geschrieben zum Thema, wie man die Rente plant. Habe ich irgendwas vergessen, Herr Gasch?
Nein, Sie haben das ganz gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür. Zu der Zulassung als Rentenberater in Bremen, die habe ich natürlich, aber als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung übe ich das Amt momentan nicht aktiv aus. Es ist eben eine ruhende Zulassung, weil ich denke ja auch über den Rentenbeginn hinaus und werde dann die Zulassung sozusagen aktiv annehmen, um dann weiterhin in dem Thema drin zu bleiben und dann als freier Rentenberater auch tätig zu werden. Außerdem ist das ganz schön, das stärkt auch so ein bisschen vielleicht die Kompetenz, was die Bücher und Vorträge angeht, dass man eben nicht nur der Mitarbeiter von der Rentenversicherung ist, sondern dass man eben bewiesen hat, dass man als Rentenberater auch die Qualifikation hat. Und das finde ich, ist eine gute Grundlage auch für meine eigene Rentenzeit.
Also ich höre heraus, Sie haben schon einen ziemlich guten Plan für Ihre Rente.
Ja, ich habe einen guten Plan für die Rente. Ich hatte aber auch schon mehrere Pläne für die Rente und die haben sich eigentlich in der Vergangenheit immer mal wieder ein bisschen geändert. Das ist ganz verrückt. Früher, ich sag mal so mit Mitte 40 oder so, habe ich immer gedacht, möglichst schnell aussteigen, in die eigene Rente gehen, Altersteilzeit, Vorruhestand, was alles gab. Und dachte, ja, das ist eigentlich das Allheilmittel für ein gutes Leben. Und das hat sich dann ein bisschen geändert. Und momentan bin ich eher bei so einem Hybridmodell, wo ich sage, Arbeit ja in Maßen, aber eben auch den Freizeitteil aktiv gestalten. Und denke mir, das ist vielleicht der clevere Übergang in die Rente und nicht nach 45 Jahren Vollzeit, ich sag mal Loche, in die Rente zu kippen, um dann eben festzustellen, war es das jetzt gewesen. Also ich bin momentan bei meinem Modell so ein bisschen breiter aufgestellt und denke, nur Rentner ist nicht gut, aber nur Arbeit ist auch nicht gut. Dazwischen liegt eigentlich dann die Wahrheit und das ist wahrscheinlich auch dem Alter so ein bisschen geschuldet. Und bei jungen Menschen möchte ich denen vielleicht den Tipp geben und sagen, wenn ihr die Idee habt, mal aussteigen zu wollen, dann wartet nicht unbedingt bis zur Rente, weil dann macht ihr es sowieso vielleicht nicht mehr. Macht es vielleicht dann, wenn ihr Bock drauf habt, weil eben die Weltreise ansteht. Und wenn man dann 38 ist und mal sagt, okay, ein Jahr muss ich mal raus aus der Tretmühle, dann würde ich es sofort umsetzen und nicht warten bis später, weil später muss man ja auch tatsächlich aktiv erleben.
Sie meinten, Sie haben sich mit Mitte 40 Gedanken gemacht über Ihre Planung bei der Rente. Ist das so ein gutes Alter, wo man damit starten sollte oder was raten Sie da?
Ja, also ich finde es immer spannend, wenn man sehr früh schon sich Gedanken macht. Ich habe mal bei einem Vortrag gesagt, Alterssicherung beginnt im Kreissaal, also mit der Geburt eines Menschen. Das haben die dann auch noch in eine Zeitung geschrieben. Dann habe ich einen Anruf von der Hauptverwaltung gekriegt nach dem Motto, hast du noch alle Tassen im Schrank, so einen Kram zu erzählen. Da sage ich, das ist doch die Wahrheit, das ist doch so Zinseszins und solche Geschichten, da kann man ja früh anfangen, wenn man clevere Eltern hat. Ja, aber um die Frage konkreter zu beantworten, ich denke, so Mitte, Ende 40, Anfang 50, 10, 15 Jahre vor der klassischen Rente, sollte man damit eigentlich dann spätestens anfangen. Da hat ja auch der Gesetzgeber so bestimmte Möglichkeiten gegeben, noch was einzuzahlen, um Rentenabschläge auszugleichen. Und das Ganze sind ja immer Prozesse, die kann man nicht in ein, zwei Jahren erledigen, sondern sollte man schon so mindestens in Dekaden so ein bisschen denken. Und deswegen denke ich, so Mitte, Ende 40 ist eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, weil man dann auch schon konkretere Zahlen hat und auch vielleicht schon im bekannten Verwandtenkreis den einen oder anderen Rentner mal gesehen hat und sagt, naja, da kommst du jetzt auch irgendwann hin. Also beginn mal langsam mit der Planung. Aber je früher eigentlich, umso besser, ja.
Also wir sehen schon, Sie machen sich sehr viele Gedanken über das Thema Rentenübergang und Kombination von Rente und Arbeit. Sie sprechen auch mit vielen Menschen zu diesem Thema. Was sind denn da so die häufigsten Fragen, die da auftreten?
Ja, die Gespräche, vielleicht vorweg die Bemerkung, bei den Gesprächen geht es in erster Linie auch erstmal um Zuhören. Das heißt, das ist ja was ganz Wichtiges, so eine Rentenplanung. Das ist ja was sehr Höchstpersönliches. Und es ist nicht so, dass die Leute reinkommen und sagen, hallo erstmal, ich habe jetzt hier folgende Rentenfragen. Die gibt es auch, die Menschen, die das machen. Die haben da so einen ganzen Katalog und haben sich da 3 schlaflose Nächte gemacht. Aber ich denke, man muss erstmal zuhören, wo ist diese Lebenssituation, wie tickt derjenige oder diejenige gerade, in welcher Situation ist derjenige und wo will er selber hin, er oder sie. Das heißt, und erst dann geht man so in so eine Grobplanung hinein und sagt, okay, wir beginnen mal ganz langsam. Also wo könnte der mögliche Rentenbeginn sein? Also ab wann kann ich in Rente gehen? Und dann kommt natürlich die große Kernfrage, wie viel? Also wie viel, ab wann? Dann geht es um das Thema Brutto und Netto und auch ganz witzig, dann haben die meisten Panik vor der Steuer, also so ein typisches deutsches Problem.
Verständlich, aber auch irgendwo.
Ja, aber ich glaube, das liegt dann irgendwie schon, irgendwo in der Schule liegt da schon die Krux irgendwie begraben. Wenn es um Steuern sparen geht, dann sind viele Menschen dabei und unterschreiben unsinnige Verträge von irgendwelchen Versicherungen etc. nach dem Motto, warum habe ich die Versicherung eigentlich? Ja, ich kann damit Steuern sparen. Denkansatz ist so ein bisschen schief. Und bei der Rente heißt es ja, die Rentner müssen Steuer zahlen. Ja gut, das ist so in bestimmten Situationen, aber das, was viele vergessen, ist eigentlich, die Krankenkassenbeiträge sind oftmals höher als die Steuer, die da runtergeht. Die zahle ich nämlich ab dem ersten Euro Steuern, dann bin ich ja mit dem ersten Tausender an Rente erstmal bei der Steuer raus. Weitere Fragen sind dann natürlich auch, wenn es Ehepaare sind, dass die kommen und sagen, was ist, wenn mal einer von uns geht? Was haben wir als Hinterbliebenenversorgung? Die Frage kommt auch recht häufig. Und dann, da freue ich mich dann immer drüber, weil ich ja in dem Bereich Altersvorsorge auch unterwegs bin. Haben Sie denn einen Tipp für unsere Kinder oder Enkelkinder? Mein Sohn arbeitet als Teilzeitbeschäftigter im öffentlichen Dienst und was könnte der noch tun? Auch das kommt. Ja, erstaunlich oft nicht, aber doch immer wieder vor, dass so ein Gespräch dann auch nochmal in Richtung Jugend sozusagen gedreht wird.
Nun haben Sie es ja auch bei sich selber so beschrieben, dass viele wollen ja nicht von einem auf den anderen Tag in Rente gehen. Das ist ja ein sehr harter Cut. Man ist jeden Tag mit den Kollegen unterwegs, auf einmal ist man den ganzen Tag zu Hause. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, da vielleicht einen fließenden Übergang zu machen von Arbeit und Rente? Und wie wird das dann auch mit der Rente berechnet?
Ja, also auch eine mega spannende Frage. Da ist man jetzt Gott sei Dank ja weiter als vielleicht noch vor 20 Jahren, als diese harten Schnitte waren. Selbst bei der Altersteilzeit hat man ja dann dieses sogenannte Blockmodell entwickelt, also nicht Teilzeit sozusagen gemacht vor der Rente, sondern im Prinzip Vollzeit weiter und dann so eine Freistellungsphase dran gesetzt, also im Prinzip wieder harter Schnitt. Aber Altersteilzeit ist nach wie vor ein Klassiker bei der Rentenplanung, aber eben oft in Form dieses sogenannten Blockmodells. Weniger, dass man sagt, ich reduziere die Arbeitszeit linear. Dann haben wir gerade im Bereich Banken, Versicherungen zum Teil noch Vorruhestandsregelungen. Das heißt, man wird wieder freigestellt von der Arbeit und bekommt dann 68% der Bezüge bis zu einem Rentenbeginn. Also so richtig intelligent ist die Lösung dann auch nicht unbedingt im Sinne von Kombimodell. Aber wir haben jetzt relativ viele Menschen, die sagen, ich gehe einfach freiwillig in die Teilzeit, ich reduziere die Arbeitszeit, meinetwegen von 5 Tagen auf 4 Tage oder auf 3,5. Oder ich mache das wie ein Kollege jetzt, ich mache jetzt jeden Tag nur noch 6 Stunden und dann sind das 30 in der Woche. Neu ist auch die sogenannte Brückenteilzeit, die ja eine explizite Befristung hat der Teilzeit. Also für Jüngere ist das natürlich noch interessanter, als wenn jemand schon sagt, naja, ich schunkel mich jetzt so in Teilzeit in die Rente. Aber wir kennen auch noch Möglichkeiten wie Sabbatical oder sogenannte Wertguthaben, die eingesetzt werden können, um bestimmte Freistellungsphasen zu bekommen. Ja, und zuletzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit durch unbezahlten Urlaub oder entsprechend so Privatrentenmodelle, die man sich ausgedacht hat, also Kapital, was verrentet wird, aus dem Erwerbsleben ganz oder teilweise auszusteigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Im Regelfall haben alle miteinander oder viele miteinander gemein, dass man eben etwas weniger Entgelt hat, etwas weniger Rentenbeiträge zahlt und tauscht im Prinzip Zeit gegen Geld oder Geld gegen Zeit. Und da gibt es keinen Umrechnungsfaktor. Das muss man mit sich selbst irgendwie ausmachen. Zeit kostet natürlich auch wieder Geld, die ich habe, aber das muss ich mir selber eben auch umrechnen. Und wenn ich eben die Kinder vielleicht aus dem Haus habe und das Haus ist bezahlt und das geht einigermaßen, die Bedürfnisse sind im Alter vielleicht dann auch andere, dann findet man meistens auch eine gute Lösung.
Sie haben jetzt eine große Spannweite von Möglichkeiten aufgemacht, von der Altersteilzeit, die gesetzlich geregelt ist, bis zur individuell bestimmten einfach aufhören zu arbeiten und eine Auszeit zu nehmen. Mhm. Erzählen Sie doch mal, wie ist es denn in den eigenen einzelnen Wegen mit der Sozialversicherung? Ich möchte doch gern weiter krankenversichert bleiben. Ist das gewährleistet?
Im Prinzip schon, wäre erstmal die Antwort. Also wenn ich in Altersteilzeit bin oder Vorruhestand bin, dann bin ich weiter in der Beschäftigung. Bei einer Teilzeitbeschäftigung oberhalb eines Minijobs, sagen wir mal, und so weit runter geht ja im Regelfall keiner, ist das auch so. Bei der Brückenteilzeit haben wir auch kein Problem. Da ist der Sozialversicherungsschutz durchgängig. Und selbst beim Sabbatical, also im Prinzip eine Freistellungsphase, im Anschluss an eine Beschäftigungsphase, wo ich dann insgesamt reduzierte Entgelte bekomme, bin ich weiter renten- und krankenversichert und auch arbeitslosenversichert. Ähnliches gilt beim Wertguthaben. Da wird ja dieses Wertguthaben sozusagen als ein monatliches Einkommen wieder umgerechnet, auch voll verbeitragt. Jedoch, wenn ich unbezahlten Urlaub nehme oder meine Privatrente aus meiner ersten Million sozusagen entnehme, dann habe ich natürlich das Problem, dann endet sozusagen mein Beschäftigungsverhältnis. Es entsteht eine Lücke und ich habe dann eben die Möglichkeit, weiterhin durch freiwillige Beiträge in der Krankenversicherung weiter versichert zu bleiben, gegebenenfalls familienversichert zu sein, wenn ich im Prinzip kein Einkommen habe, muss man dann prüfen. Und bei der Rentenversicherung muss ich eben aufpassen, dass ich bestimmte Anwartschaften nicht verliere oder ich erreiche möglicherweise bestimmte Wartezeiten, also Mindestversicherungszeiten nicht. Bevor ich also gerade diese harte Privatrente, den unbezahlten Urlaub mache, sollte ich mich bei der Krankenkasse beraten lassen, eventuell sogar beim Arbeitsamt, um dann später, wenn meine Arbeitslosigkeit droht, nicht aus der Anwartschaft rauszusegeln. Und bei der Rentenversicherung empfiehlt sich auch mal vorbeizuschauen und zu sagen, hey, soll ich noch was einzahlen? Wie groß kann die Lücke sein? Ohne dass ich meinen Versicherungsschutz hier in irgendeiner Art und Weise gefährde.
Sie haben jetzt die Brückenteilzeit mehrmals angesprochen. Die gibt es ja schon seit einiger Zeit. Was genau ist denn darunter zu verstehen?
Also das ist auch nichts besonders Verrücktes, sondern wir haben ja das Problem, man hat ja das Recht auf Teilzeitarbeit in Deutschland durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und wenn Sie da nicht eine Klausel selber reinbauen, dass Sie sagen, nach 3 Jahren gehe ich wieder auf die alte Arbeitszeit zurück, hänge ich möglicherweise in dieser berüchtigten Teilzeitfalle drin. Nach dem Motto, ich mache das eine Weile, das betrifft ja sehr oft auch Frauen, die, sage ich mal, nach der Kindererziehung sagen, ich fange wieder an zu arbeiten, unterschreiben dann einen Arbeitsvertrag in Teilzeit. Und sagen sich, wenn die Kinder dann mal raus sind oder der Ehemann sagt, du, ich arbeite selber weniger, kannst du mal nicht ein bisschen mehr arbeiten, dass sie dann eigentlich nicht die sozusagen Arbeitszeit bekommen können, die sie eigentlich gerne möchten. Und bei der Brückenteilzeit habe ich von vornherein eine Befristung drin, der Reduzierung der Arbeitszeit und habe dann das Recht, wieder in die alte Arbeitszeit nach einem Zeitraum von maximal 5 Jahren, die ist also befristet, wieder einzusteigen. Das kann man nicht in jedem Betrieb machen. Der Betrieb braucht eine gewisse Mindestgröße, nämlich 45 Mitarbeiter. Man muss auch eine gewisse Zeit dabei gewesen sein, um es machen zu können. Aber es ist eben ein Instrument, um befristet sozusagen in Teilzeit zu gehen, ohne Angst zu haben, dass man dann in dieser berühmten Falle hängt.
Wir haben jetzt vor allem über die abhängig Beschäftigten, also über die Arbeitnehmer gesprochen. Haben Sie denn auch Ideen für die Selbstständigen oder spielt die bei Ihnen gar keine Rolle, weil die müssen ja eh alles selber regeln?
Ja, Sie haben das, Herr Morgenstern, schon gut formuliert. Selbstständig, der kann ja eigentlich machen, was er will. Also genau. Ich hatte mal einen Bekannten, der war auch selbstständig, erklärte immer, dass der Einzige ist in der Republik, der arbeitet, nämlich 80 bis 2000 Stunden in der Woche. Nein, Scherz beiseite, aber ich habe den dauernd im Café irgendwo gesehen. Ich meine, gut, das war auch zu einer Zeit, wo man noch nicht so viel mobil gearbeitet hat. Nein, der Selbstständige hat ja nun die Möglichkeit, seine Arbeitszeit entsprechend so einzuteilen, wie es, sage ich mal, sein Geschäftsmodell ergibt und muss sich ja sowieso um seine Sozialversicherung selber kümmern. Und wenn der sagt, ich mache den Laden mal 3 Monate zu, dann muss er natürlich gucken, ob das mit seinem Modell verträglich ist oder ob er da Ersatzkräfte einstellen muss. Also der ist natürlich, wenn Sie so wollen, in einer anderen Situation, aber er ist halt auch freier in seiner Gestaltung. Also der Beschäftigte hat eben doch schon ein bisschen mehr Fürsorge drin, muss sich aber wiederum an Spielregeln halten.
Gut, dann kommen wir wieder zurück zu den abhängig Beschäftigten. Es gibt dieses Modell der Zeitwertkonten, was Sie schon knapp erwähnt hatten. Was ist der Unterschied zwischen Zeitwertkonten und Teilzeit?
Naja, diese Zeitwertkonten oder Wertguthaben, weil man rechnet ja in Geld, sind ja ein Instrument, da gehe ich in Vorkasse. Da bin ich normal beschäftigt und bestimmte Lohn-, Gehaltsbestandteile wandern in ein Konto, was beim Arbeitgeber geführt wird. Das wird in Geld geführt. Das Geld muss auch, sagen wir mal, nach bestimmten Kriterien angelegt werden. Und zu einem späteren Zeitpunkt nehme ich diesen Geldbetrag und lasse mir quasi auszahlen als ja, fiktives Gehalt, kann man fast sagen. Mhm. Das heißt, ich gehe in Vorkasse, der Lohn kommt später. Wenn ich in Teilzeit gehe, habe ich die Belohnung ja im Regelfall sofort. Das heißt, ich sage, ab dem 1. Oktober arbeite ich nur noch 2,5 Tage und bums, kriege ich weniger Geld, ab aber wieder 2,5 Tage in der Woche zusätzlich frei. Also da ist ein Zeitversatz drin und man muss fairerweise sagen, diese Konten, diese Wertguthaben müssen auch über einen relativ langen Zeitraum auch aufgebaut werden. Das können Sie nicht in 4 oder 8 Jahren machen, ja, sondern da muss schon ein Plan hinter sein, teilweise schon mit 30 an solche Sachen zu denken. Und dann sollte man auch beachten, dass beim Arbeitgeberwechsel es da zu Problemen kommen kann, weil kein Arbeitgeber muss das übernehmen am Ende, wenn ich den Arbeitgeber wechsle.
Was halten Sie denn persönlich von so einem Zeitwertkonten für einen flexiblen Renteneintritt? Gut oder?
Also die Idee ist ja erstmal klasse, ne? Dass man sagt, okay, ich spare etwas an. Das kann ich ja im Prinzip, könnte ich das ja auch selbst für mich machen, indem ich von meinem Nettolohn irgendwie Geld in irgendwelche Investmentfonds zahle. Das hatten wir ja vorhin bei der Geschichte gehabt, Privatrente, und zahle mir das dann selber aus. Also die Idee an sich ist gut, wenn der Arbeitgeber mitspielt und wenn auch bestimmte Sonderzahlungen zur Verfügung stehen und ich kann auf das Geld auch verzichten. Das ist ja nicht so, dass das sich selbst aufbaut, sondern ich muss ja in die Vorkasse gehen. Ist die Idee gut? Ich würde mir wünschen, so ein Modell so auszubauen, dass man sagen kann, es ist eine neutrale Einrichtung, weil die Deutsche Rentenversicherung Bund kann zwar solche Guthaben verwalten, aber im Regelfall nur dann, wenn sie beim Arbeitgeber nicht weitergeführt werden können. Wenn man das insgesamt so einrichtet, dass man irgendwo eine Wertguthabenkasse hat, die ich dann flexibel nutzen kann und wo ich vielleicht selber noch etwas einzahlen kann aus einer Erbschaft oder aus anderen Einkünften und baue mir das selber auf, fände ich es schon besser. Weil in der Praxis habe ich solche Beratungsfälle relativ selten, zumindest was den Bereich hier in Norddeutschland angeht.
Dann kommen wir doch mal zu dem Fall, ich gehe jetzt früher in Rente. Da schreibt das Gesetz vor, wer vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter die Rente beginnt, muss Abschläge hinnehmen. Hm? Die Abschläge bleiben dann die ganze Rentenzeit erhalten, also sie verschwinden nicht wieder. Ich muss dann die ganze Rentenzeit damit leben. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich diese Abschläge trotz früheren Rentenbeginn verhindere?
Ja klar, da gibt es Möglichkeiten und vielleicht zu Ihrer Bemerkung, dass das eben lebenslang ist, das ist richtig, das wissen viele nicht. Die denken immer, ja 63 Abschlagsrente, 67 volle Rente, ja Pustekuchen. Also der Wert aus der Renteninformation, den kann ich da nicht einfach ansetzen. Und was wichtig ist, ein Abschlag setzt sich auch in einer Folgerente fort. Das heißt, die Witwe kriegt den Abschlag oder der Witwer ebenfalls präsentiert. Das heißt, das geht bis zum letzten Berechtigten. Das muss man eben auch wissen, dass man nicht nur die eigene Rente trifft, sondern eben auch eine mögliche Hinterbliebenenrente. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, etwas zu tun. Es gibt diese berühmte Ausgleichszahlung nach der Vorschrift § 187a SGB VI. Ich zitiere die einfach mal, wenn dann die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwo hingehen und sagen, der hat was von der Ausgleichszahlung erzählt, dass man schon die Hausnummer mitliefert. Das bedeutet, man kann, und das geht auf die Eingangsfrage zurück, wann sollte ich mich um Rente kümmern, mit 50 sagen, ich möchte gerne eine besondere Rentenauskunft bekommen. Dazu muss man einen Vordruck ausfüllen. Das ist leider immer noch so in Zeiten von KI und Technik. Das gibt tatsächlich noch Vordrucke, viele davon allerdings.
Und davon genug, ne?
Und sie sind so schrecklich, ja. Die Vordrucknummer wäre zum Runterladen V0210. Das ist eine besondere Rentenauskunft. Das heißt, da erkläre ich mit Anfang 50, ich möchte gerne zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Rente gehen. Im Regelfall wird das 63 sein, im Falle einer Schwerbehinderung wäre das 62. Das heißt, dann kriegen Sie eine Berechnung mit fiktiven Entgelten bis zu diesem Rentenalter, also nehmen wir mal an 63, dann wird der Abschlag runtergerechnet und dann wird Ihnen ausgerechnet, wie viel Sie für den Ausgleich dieses Abschlages einzahlen müssen. Sie kriegen dann erstmal richtig schlechte Laune, weil Ich meine, diese Bescheide sind ja sowieso schon so ein bisschen crazy. Da steht dann drin, ihr Abschlag beträgt 14,4%. In Euros macht das, sagen wir mal, 250 Euro im Monat aus. Sie können das ausgleichen. Der Ausgleichsbetrag liegt bei dieser Summe bei 67.350 Euro. Irgendwie sowas.
Oh. Da fallen erstmal alle vom Hocker.
Ja, genau. Die Zahl ist auch realistisch. Was viele vergessen ist, und da sieht man ja, der Mensch ist so für langfristige Überlegungen nur begrenzt geeignet, in vielerlei Hinsicht, das ist bei Diäten ja auch nicht anders, das ist ein Bisswert, das heißt, ich kann sagen, alles klar, bis zu diesem Betrag könnte ich etwas in die Rentenversicherung einzahlen, ich muss das nicht voll machen. Ich kann auch sagen, das ist so schrecklich und der Betrag ist so hoch und mir fehlt die passende Erbschaft, ich mache gar nichts, es verpflichtet zu nichts. Sie haben dann die Möglichkeit, über diese 13 Jahre im Idealfall, also wenn Sie mit 50 anfangen, 63 sind dann 13 Jahre, können Sie das verteilen über diese 13 Jahre in monatlich beliebigen oder monatlich jährlich beliebigen Raten. Da sagen Sie, das eine Jahr war gut, dann nehme ich 1.000 Euro, das nächste Jahr war schlecht, dann mache ich gar nichts. Ein anderes Jahr haben Sie vielleicht mal 5.000 Euro über, zahlen das ein und das sind Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Einkommenssteuergesetzes. Das heißt, wenn Sie im ersten Jahr was einzahlen, bekommen Sie im Folgejahr vom Finanzamt, je nach Steuersatz, bis zu durchaus 30-35% wieder und können dann diese Kette sozusagen mit der Steuererstattung durchfinanzieren. Da muss man sich vielleicht mal eine Stunde Zeit nehmen, muss das durchdenken und muss dann prüfen, was ich alternativ vielleicht machen könnte mit dem Kapital. Zahle ich mein Haus ab, gebe ich es doch in den Kapitalmarkt, in welche Form auch immer? Oder ist die gute alte Rentenkasse mit ihrer dynamischen Rente vielleicht die gute Lösung, weil ich dann mit 63 Rente kriege und dann im Prinzip einfach auch meine Ruhe habe? Eine weitere Möglichkeit ist es, das gab es früher auch nicht, wenn Sie dann tatsächlich mit 63 in Rente gehen, was Sie nicht müssen. Nur weil Sie eingezahlt haben, müssen Sie die Rente ja nicht nehmen. Nehmen wir an, Sie nehmen sie, dann können Sie bis zum Regelalter 67 weiterhin auf freiwillige Beiträge zusätzlich einzahlen. Also man hat in der Rentenversicherung erstaunlich viele Möglichkeiten, noch Gelder unterzubringen. Und es wird auch zunehmend genutzt, was eben auch daran liegt, dass der Beitragssatz momentan mit 18,6% noch recht niedrig ist. Prognosen waren da ja schon mal wesentlich grauslicher. Und im letzten Jahr war es eben besonders günstig einzuzahlen, weil die Bemessung für den Einzahlungsbetrag richtete sich nach dem reduzierten Corona-Durchschnittsarbeitsentgelt. Diesmal ist es etwas teurer wieder geworden, aber man muss es sich einfach durchrechnen.
Sie sagen, Sie haben jetzt einige gute Tipps gegeben, wie man das durchrechnen kann. Und das geht jetzt auch nochmal an unsere Zuhörer, wenn Sie sagen, das ist eine super Idee. Ich würde jetzt aber nicht nochmal zurückspulen und mir die ganzen Zahlen aufschreiben. Schauen Sie einfach bei uns in die Shownotes rein. Da haben wir alle Infos nochmal gebündelt für Sie zusammengefasst. Herr Kasch, welche Rolle spielt denn eigentlich der Gesundheitszustand für die Gestaltung des Rentenbeginns?
Ja, da sprechen...
Stichwort Erwerbsminderung.
Also Gesundheitszustand bei der Rentenversicherung ist also ein ganz wichtiges Thema. Das sieht man eben dadurch auch, dass das Thema RV-Fit, also Prävention, in den Fokus gerückt wurde in den letzten Jahren. Das Thema Rehabilitation kennt man ja schon im Rahmen Reha-Kur auf gut Deutsch. Und das Thema Erwerbsminderung ist eben auch sehr wichtig, weil rund 300.000 Menschen beantragen im Jahr eine Erwerbsminderungsrente, weil sie eben im Regelfall dann auch krank sind. Aber interessant ist auch, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ich nehme eine Altersrente mit Abschlag bewusst in Anspruch. Hintergrund ist eigentlich die schlechte Gesundheit, aber ich möchte mich eigentlich nicht durch dieses Verfahren einer Erwerbsminderung quälen. Da ist ja immer noch ein bisschen Angst davor, was macht die Rentenversicherung, kriege ich das durch? Das heißt, die Gesundheit spielt bei den Altersrenten eine Rolle, nur das wird nicht dokumentiert, es sei denn, sie sind eben schwerbehindert. Aber es spielt eben doch schon im höheren Lebensalter, so ab Mitte 50, schon eine erhebliche Rolle. Und deswegen gefühlt nimmt die Anzahl der Anträge, auch Stichwort geburtenstarke Jahrgänge, nimmt sie etwas zu.
Dann nehmen wir doch mal an, ich habe so 4-5 Jahre vor Rentenbeginn eine gesundheitliche Einschränkung, die zum Beispiel Anlass für eine Rehabilitation sein könnte, für eine Kur zum Beispiel. Lässt sich das auch für die Rentenplanung irgendwie mit nutzen?
Ja, also dann sind wir ja beim Thema wieder intelligente Rentenplanung. Ich sagte ja gerade, wir haben das Thema Prävention. Das ist so eine Geschichte, wo man sagt, ich habe erste Zipperlein und sollte da vielleicht mal was gesundheitlich tun. Da bietet die Rentenversicherung unter dem Stichwort RV-Fit, kann man so bei Google eingeben, Präventionsprogramme an, die eben so eine Art Mini-Reha darstellen, aber in Verbindung, man muss dann selber auch den inneren Schweinehund überwinden und dann selber auch was tun, neben dem Arbeitsleben. Aber mittlerweile nimmt das zu. Aber wenn es dann schlimmer wird, ist natürlich der Einstieg, nicht gleich immer den Antrag zu stellen auf volle Erwerbsminderung, Behinderungsrente, sondern sagen, okay, ich mache erstmal einen Reha-Antrag. Oftmals wird das ja dann auch über die Krankenkassen veranlasst, indem man aufgefordert wird, diesen Antrag zu stellen. Dann ist natürlich schon ein bisschen Druck dahinter und dann gibt es ja die Möglichkeit, diesen Antrag während des Verfahrens, also zu Beginn oder auch wenn ich aus der Reha rauskomme, umzudeuten in eine Rente. Das heißt, es kann passieren, in der Reha werde ich entlassen und das Leistungsvermögen wird vielleicht mit 5 Stunden täglich noch festgestellt, dass es dann eben heißt, okay, wir bieten Ihnen eine Rente an und zwar nicht unbedingt die volle Erwerbsminderungsrente, sondern eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Und das Besondere bei der Erwerbsminderungsrentenberechnung, das gilt für beide Arten, ist, dass man A, eine sogenannte Zurechnungszeit bekommt. Das heißt, man wird fiktiv gestellt, als hätte man bis zum Regelalter gearbeitet. Und gleichzeitig sind die Abschläge niedriger als bei einer Altersrente. Und das kann natürlich ein ganz geschickter Schachzug sein, eine teilweise Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Möglicherweise wird sie auch nur begrenzt ausgezahlt, weil man dann doch weiterarbeitet, um dann über die Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente zu wechseln, die per se niedriger wäre, aber durch diese besitzgeschützten Rentenpunkte ist sie dann doch höher. Das heißt, die Rentenversicherung bewirbt das natürlich nicht unbedingt massiv, ist klar, aber solche Fallkonstellationen gibt es und wenn der Fall so auftritt, dann muss man den Versicherten oder die Versicherte auch entsprechend auch beraten, dass eine solche Rente ihr oder ihm nicht die Altersrente, ich sag's mal salopp, vergeigt.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was man machen kann, wenn man früher in Rente gehen möchte. Nehmen wir jetzt mal den anderen Fall. Arbeiten macht mir super viel Spaß. Ich würde gerne noch 1-2 Jahre länger im Beruf bleiben und später Rente beantragen. Was passiert denn da? Oder was raten Sie? Soll ich dann später einfach in Rente gehen oder sollte ich trotzdem zur Regelaltersgrenze in Rente gehen und gleichzeitig nebenbei arbeiten?
Also Sie stellen es darauf an, dass jemand sagt, okay, ich gehe über Regelalter 67 hinaus, bin ich weiter noch im Erwerbsleben.
Genau.
Genau. Also derjenige hat ja mehrere Möglichkeiten. Er könnte die Rente in Anspruch nehmen und sagen, hey, die Rente im Regelalter ist ja immer ohne Kürzung. On top kommt das Gehalt. Mhm. Dann freut sich der Bundesfinanzminister und sagt, ja wunderbar, dann kannst du die Hälfte von deiner Rente fast an Krankenkasse und Steuern durchschieben. Es kommt darauf an, wie hoch mein Gehalt ist. Also wenn ich nur 12.000 Euro im Jahr verdiene, ist das sicherlich anders, als wenn einer 80.000 verdient und die Rente kommt on top obendrauf, weil dann habe ich ja im Prinzip ein steuerpflichtiges Einkommen schon aus dem Arbeitsentgelt und die Rente erhöht dann meine steuerliche Bemessungsgrundlage und da bin ich schnell im Grenzsteuersatz drin. Da muss ich mir einfach anschauen, wie viel kommt an Rente tatsächlich netto noch bei mir an. Mhm. Ich bin ja wirtschaftlich erstmal bei dem Beispiel mit den 80.000 gut versorgt, wo ich sage, ich brauche die Rente nicht unbedingt obendrauf. Und dann kommt das natürlich auch drauf an, wenn meine Rente per se schon nicht so hoch ist, weil ich vielleicht 20 Jahre selbstständig war, ist es vielleicht interessant tatsächlich zu sagen, ich nehme die Rente erstmal nicht in Anspruch, um sie erst später mit weiteren Beiträgen plus den Zuschlägen zu nehmen, um dann, wenn der Job weg ist, ein Auskommen zu haben oder eine finanzielle Grundlage zu haben, die auch auskömmlich ist. Man muss es sich durchrechnen. Also wenn ich eher wenig hinzuverdiene, würde ich die Rente im Regelfall immer nehmen, aber bei jemandem, der wirklich weiterarbeitet und hohe Beiträge einzahlt, da würde ich mir das zumindest durchrechnen, ob der Zuschlag später für meine Altersversorgung plus Hinterbliebene tatsächlich attraktiver ist.
Also würde sich aber meine Rente auf jeden Fall später dann erhöhen, wenn ich später auch in Rente gehe?
Ja, Sie haben weitere Beiträge. Die hätten Sie übrigens auch. Wenn Sie die Rente schon nehmen, dann können Sie sagen, ich arbeite weiter, verzichte auf die Versicherungsfreiheit im Alter, also im höheren Rentenalter und zahle weiter Beiträge ein, trotz Rentenbezug. Und dann wird die Rente zum 1.7. des Folgejahres entsprechend erhöht. Oder aber ich parke den gesamten Rentenbaustein irgendwo und sage, will ich gar nicht haben, plus weitere Beiträge, also auch die Arbeitgeberanteile. Dann wird meine Rentensubstanz per se deutlich höher und dann kommt der Zuschlag obendrauf pro Jahr 6%. Das heißt, wenn ich, sage ich mal, 2.000 Euro Rente habe, gehe 3 Jahre später in Rente, habe ich 3 mal 6%, macht 18% obendrauf, dann habe ich statt 2.000 Euro eben entsprechend 2.360 Euro. Das kommt halt immer darauf an, wie die steuerliche Situation ist, wenn ich noch im Arbeitsleben stehe und wie ich die Prognose gebe, wenn ich dann raus bin aus dem Job, welche Alter das einkünftig insgesamt habe. Also ich empfehle eigentlich immer, die sollen sich mal ein Stück Papier nehmen, muss was zwei nebeneinander kleben, mal eine Zeitschiene aufmalen und dann die Einkünfte mal eintragen und sagen, was kommt denn noch dazu, weil oftmals hängt ja auch noch eine Betriebsrente dran, irgendwelche Lebensversicherungen werden noch fällig und dann gibt es so Zeitpunkte, da haben die Leute schrecklich viel Geld und denken aber nicht, in 20 Jahren möchte man ja auch noch leben, dann muss dieses Geld, diese Rentenpakete, diese Einnahmen müssen ja auch intelligent verteilt werden.
Wir haben jetzt über das Weiterarbeiten nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter gesprochen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ich gehe vorzeitig in Rente und arbeite parallel dazu weiter. Da ist ja gerade mit Beginn dieses Jahres eine neue Regelung in Kraft getreten. Was halten Sie denn von dieser Kombination?
Na, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, sage ich jetzt mal. Man hat ja jahrelang gesagt, Hinzuverdienst wird begrenzt, um Renteneintrittsdaten zu steuern, um nicht eben dem Grunde nach Einkünfte kumulieren zu lassen. Ich erinnere mich ganz früh an meine Ausbildung. Da hat man eben gesagt, die Regelaltersgrenze, damals 65, jetzt eben zukünftig 67, da kann man machen, was man will. Dann hat man sozusagen seine versicherungstechnische Leistung erbracht und diese vorgezogenen Renten, früher übrigens ohne Abschlag, waren eben die Belohnung, wenn man eben aus dem Erwerbsleben rausgeht und gesagt hat, okay, die Rente hat eben Lohnersatzleistung. Und jetzt habe ich eben die Geschichte, dass ich so eine Art Mitnahmeeffekt für viele Menschen habe. Also derjenige, der abschlagsfrei die Rente kriegen kann plus Einkommen, der wird die immer mitnehmen, obwohl er sie eigentlich in dem Sinne nicht braucht. Also sprich die Rente nach 45 Jahren. Und derjenige, der die Rente nur mit Abschlag bis zu 14,4% bekommen kann, der steckt eben genau in dieser Zwickmühle, zu sagen, wann habe ich das wieder raus später? Also wenn ich sie jetzt nehme, habe ich die gekürzte Rente, mir geht es heute wirtschaftlich etwas besser, aber langfristig habe ich eben die gekürzte Rente. Mhm. Aber das wurde jetzt auch mal im Sommer, ich meine im Juli war es gewesen, bei Finanztest mal so durchgerechnet. Man hat eigentlich so die grundsätzliche Empfehlung, wenn ich die Rente sozusagen auch mit Abschlag mitnehmen kann, in den meisten Fällen, wenn da keine steuerlichen, sage ich mal, Kapriolen zu erwarten sind, nehmen die Menschen diese Renten dann einfach mit. Also ich sehe halt da diesen Mitnahmeeffekt etwas kritisch. Ehrlich gesagt wäre es mir ehrlich gesagt lieber, man würde die Einkommensanrechnung bei der hinterbliebenen Rente modifizieren, vereinfachen oder abschaffen. Gerade nach dem neuen hinterbliebenen Rentenrecht ist das so tricky, die ganzen Einkünfte zu sortieren, von brutto auf netto runterzurechnen, dass so manch eine Witwe sagt, ich beantrage den Kram schon gar nicht mehr, das ist mir einfach zu kompliziert. Den Fall habe ich tatsächlich gehabt. Also da sehe ich mehr Reformbedarf als das, was wir da jetzt bei der Altersrente sehen. Aber okay, für die Menschen ergeben sich da Optionen, die sollte man nutzen. Und man kann ja diese Rente auch wiederum nehmen, um vielleicht irgendwo andere Altersvorsorge langfristig anzulegen.
Herr Gasch, am Ende unseres Podcasts stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen und das möchten wir natürlich auch mit Ihnen so weitermachen. Sie sind der neue Rentenchef des neu geschaffenen Rentenministeriums. Was würden Sie denn umsetzen als erstes Projekt?
Auch eine sehr gute Frage. Ich habe früher mal überlegt, wenn ich Bundespräsident wäre, also derjenige, nein, also ich will mich da jetzt nicht erheben, aber nein, wenn ich derjenige wäre, der sag mal Gesetzgeber wäre, beziehungsweise am Ende diese Gesetze unterschreiben muss, ich würde alle Gesetzesvorhaben, die mehr als insgesamt inklusive Gesetz, Begründung, Einleitung, Hauptteil, Schluss, alles, was mehr als 50 Seiten hat, würde ich durchreißen, zurückschicken, würde sagen, sowas kann man nicht gebrauchen. Ich würde wirklich das Rentenrecht vereinfachen. Da gibt es zig viele Möglichkeiten, sei es bei der Rentenberechnung, bestimmte Dinge einfach zu vereinfachen, abzuschaffen. Die Risiken, die Lebensrisiken müssen neu definiert werden. Das Thema Erwerbsminderung ist ein Lebensrisiko, was man zwar immer wieder nachgebessert hat, aber richtig gut sind die Lösungen alle nicht. Ich würde auch mehr Möglichkeiten geben, die Phase von 50 bis 70 neu zu gestalten, indem ich eben einfach sage, die klassische Rente beginnt vielleicht erst mit 70 oder 72 und die Modelle davor, die wir früher bei den alten Generationen sozusagen auch als Frührente kannten, dem würde ich auch einen neuen Namen geben und würde da intelligentere Kombinationsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig eben auch das Steuerrecht mit vereinfachen. Das wären eigentlich so die Aufhänger, die ich also als erstes angehen würde. Also Stichwort eh wie einfach.
Unsere zweite Standardfrage zielt auf die eigene Vorsorge. Wie sehen Sie sich selbst fürs Alter aufgestellt?
Also ich denke mal, man sagt ja immer, der Schuss hat die schlechtesten Schuhe.
Das hören wir öfter hier im Podcast.
Ja. Ja. Und ein Kaufmann, der nicht jammert, ist kein guter Kaufmann. Scherz beiseite. Also ich selbst arbeite ja bei der Rentenversicherung. Ich stehe ja in einem Beamtenverhältnis. Da könnte man jetzt sagen, wunderbar alles richtig gemacht, aber ich bin leider kein Bundesbeamter mehr, sondern eben niedersächsischer Landesbeamter, wo die Pension eben anders ausfällt als noch beim Bund geplant. Das ist das eine, aber trotzdem will ich nicht da jammern. Ich habe, sagen wir mal, mit Anfang 30 angefangen, privat vorzusorgen, habe vor 10 Jahren noch eine Immobilie gekauft, die ich dann zum Alter abgezahlt habe. Und für mich ist wichtig, nicht nur die Geldströme zu sehen, sondern eben auch Inhalte zu sehen, wenn ich dann irgendwann in Pension gehe, dass man was Sinnhaftes macht, also dass man das Thema Gesundheit natürlich im Fokus hat, weil ohne Gesundheit ist die beste Rente nichts, und dass man eben auch geistig fit bleibt und die Lebensinhalte eben nicht sind, mit dem Hund Gassi zu gehen jeden Tag oder die Sonderangebote beim Aldi da Mittwoch sich anzuschauen, sondern dass man aktiv noch weitermacht und sozusagen dann erst in Rente geht, wenn man wirklich sozusagen sagt, oh, jetzt ist wirklich Schluss mit lustig, mit diesen ganzen Aktivitäten, jetzt bin ich halt eher der passive Rentner. Also ich habe mich, glaube ich, da ganz gut aufgestellt.
Herr Gasch, recht vielen Dank für dieses sehr, sehr informative Gespräch. Keine. Ich hätte noch einen Rat für Sie zum Schluss. Wenn es Ihnen langweilig wird, schreiben Sie einfach ein neues Buch.
Ja, die Idee ist gut. Ich meine, ich habe ja beide Bücher, sind ja erfolgreich im Markt. Also Mach die Rente zu deinem Projekt war ja das Buch, mit dem ich angefangen habe. Das war für den Walhalla Verlag auch Neuland, so eine Art Storytelling zu machen, die Leute abzuholen, zu motivieren, auch mal quer zu denken. Was spielt bei Rente alles mit? Also Bildung, Gesundheit, eine gute Kindheit eventuell. Und der zweite Ratgeber ist ja mit kluger Planung früher in Rente. Das ist schon konkreter Rentenplaner. Früher in Rente heißt jetzt nicht immer nur tatsächlich erst früher in Rente zu kommen, sondern eben Modelle zu sehen, wie man seine Lebenszeit auch tatsächlich gut gestalten kann in Zeiten auch des Erwerbslebens, auch wenn man vielleicht erst 30 oder 40 ist. Ich denke, die beiden Bücher ergänzen sich sehr gut, die verkaufen sich auch sehr gut, und ein neues Buch kommt dann, wenn ich da irgendwie einen Mehrwert sehe, weil man will die Leute ja nicht langweilen, sondern man will ihnen ja was in die Hand geben, damit sie da auch was mit anfangen können.
Zum Thema Zeit im Ruhestand möchte ich nur noch dazu sagen, dass Gassi gehen mit den Hunden ist gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich auch 2 Hunde und damit kann man sich sehr viel beschäftigen und gesund. Das ist auch.
Ja, es ist richtig. Man lernt Leute kennen. Ich habe ja die Reduktion nur auf Hundegassi gehen gemeint.
Buch schreiben und Hundegassi gehen.
Ja, zum Beispiel. Und vielleicht noch, wir haben hier eine Kinder- und Jugendfarm um die Ecke. Vielleicht macht man da noch was mit jüngeren Leuten, indem man da, sage ich mal, noch ein bisschen selbst sich bewegt und geistig fit bleibt. Ich denke, die Kombination ist es.
Das ist auch meine Idee. Recht vielen Dank für das Gespräch, Herr Gasch.
Ja, danke. Gerne.
Tschüss.
Viele Grüße nach Berlin.